ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 27. August. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf. Wir, das sind unser Ukraine-Korrespondent Wassili Gollert, die Indien-Korrespondentin Charlotte Horn und ich, Carsten Schmiester aus Hamburg. Und wir alle sprechen miteinander an einem Tag, der laut Wetterbericht fast überall in Deutschland nur Sonnenschein bringt. Wozu aber andere Berichte, konkret die Nachrichten auch der vergangenen Tage, nun gar nicht passen. Wo man hinschaut, besser wo man hindenkt, dicke, dunkle Wolken. Neue heftige Angriffe im Nahen Osten, Großangriff der Hisbollah sogar auf Israel. Kurz nachdem Israel Stellungen der Hisbollah im Libanon ins Visier genommen hatte und auch wieder Ziele im Gazastreifen. Dann bei uns Solingen. Dieser schreckliche Anschlag beim Stadtfest, bei dem der mutmaßliche Täter, ein Syrer, mit einem Messer 3 Menschen getötet und weitere teils schwer verletzt hatte. Die Terrormiliz IS behauptet, hinter dem Anschlag zu stehen. Dann die wahlkampferhitzte Debatte um schärfere Waffen und Asylgesetze. Und dann auch noch die bisher schwersten russischen Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine seit Beginn des umfassenden Angriffskrieges. Das alles ist schwer zu verarbeiten und da ist es wirklich fast unmöglich, noch die Sonne zu sehen, das Licht. Aber es ist da, trotz alledem. Und mir geht dazu ein Satz nicht aus dem Kopf, den Münsters Oberbürgermeister und Städtetagspräsident Markus Lewe nach dem Anschlag von Solingen gesagt hat. Er hat gesagt, wir können und wollen die Innenstädte nicht zu Festungen umbauen. Und ich finde, das gilt auch für unsere Herzen und für unsere Köpfe. Keine Festungen daraus machen. Miteinander müsse möglich bleiben, so Lewe, denn das sei stärker als Hass. Stärker sein als Hass, darum geht es. Im Nahen Osten, in der Ukraine, auch bei uns. Das ist schwer und das heißt ja eben nicht, dass man nichts tut gegen die Gewalt, dass man sich nicht wehrt. Im Gegenteil. Aber es heißt eben auch nicht, dass wir uns zum Sklaven der eigenen Angst machen lassen. Je kühler der Kopf, desto besser kommen wir mit dem Ganzen klar. Und wir sollten auch immer wissen, dass es so viele Menschen gibt, denen das alles noch viel schwerer fällt als uns. Zum Beispiel die Menschen in der Ukraine. Die müssen seit 2,5 Jahren ganz unmittelbar um ihre Zukunft, um ihre Freiheit, um ihr Leben fürchten. Auch in der vergangenen Nacht wieder. Auch in Kiew. Von dort war uns kurz vor dieser Aufzeichnung mein Kollege Wassili Gollert zugeschaltet. Er stand, hat er gesagt, bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel, aber eben nach einer weiteren wirklich stockfinstere Nacht. Wassili, die russischen Angriffe gehen weiter. Wie hast du sie erlebt?
Ich kann erstmal beschreiben, wie wir das hier in Kiew erlebt haben. Das war erstmal ein langer Luftalarm, der immer wieder kam, auch wenn er kurz beendet worden ist. Dann gab es immer wieder laute Explosionen, weil der Punkt ist auch, irgendwann kannst du nicht bei jedem Luftalarm in den Keller oder in den Flur rennen. Das heißt, du bleibst dann liegen und dann knallt es plötzlich laut und dann springst du natürlich auf, sitzt im Flur, verfolgst alles. Und die Zahlen, die wir bekommen haben heute Morgen von der ukrainischen Luftwaffe, die zeigen eben, wie viel Russland zurückgelegt hat an Drohnen und an Raketen und an Marschflugkörpern. Es waren insgesamt 81 Drohnen, meldet die Luftwaffe, von denen 60 abgewehrt werden konnten. 10 haben wohl von sich aus ihr Ziel nicht erreicht, so wird es in dem Bericht formuliert. Und bei den Raketen- und Marschflugkörpern waren es 10, die unterwegs waren und 5 konnten abgewehrt werden. Das zeigt, dass die Flugabwehr durchaus funktioniert, dass sie durchaus effektiv ist. Das zeigt aber auch, dass die Flugabwehr allein nicht in der Lage ist, mit einer solchen Masse an Angriffen, an Flugobjekten, die in weiten Teilen ja zeitgleich in der Luft sind, zurechtzukommen.
Die Ziele sind überwiegend zivil, hört man?
Wir wissen von einem Hotel in Kryvyi Rih. Das ist auch ein Hotel, in dem unser Team 2022 mal übernachtet hat. Das ist jetzt das zweite Hotel in kürzester Zeit nach Kramatorsk, wo ein Reuters-Team getroffen worden ist. Der Sicherheitsberater wurde getötet. Ein Kollege, Kameramann, liegt in schwerem Zustand im Krankenhaus. Und gestern in Kryvyi Rih wurden ebenfalls 2 Menschen getötet nach aktuellem Stand. Das ist eine Strategie, die wir nicht zum ersten Mal sehen auf russischer Seite, denn auch im vergangenen Jahr gab es gezielte Angriffe auf das Hotel Druzhba in der Stadt Pokrovsk, die jetzt ja unter großem militärischen Druck steht. Das ist auch ein Hotel, in dem wir oft waren. Das Kharkiv Palace wurde getroffen, als unsere ZDF-Kolleginnen und Kollegen gerade da waren. In Saporizhia wurde ein Hotel getroffen. Das heißt, Russland versucht mit dieser Strategie auch gezielt die Orte anzugreifen, an denen sich Journalistinnen und Journalisten aufhalten, um sie möglicherweise einzuschüchtern, damit sie weniger über diesen Krieg berichten. Und es zeigt eben auch diese massiven Infrastrukturangriffe, dass es gezielte Angriffe sind gegen die Lebensgrundlage der Ukrainerinnen und Ukrainer.
Jetzt hat Präsident Zelensky gesagt, wir werden das reparieren. Der Winter ist aber ja nicht mehr ganz so weit weg. Es gab Warnungen vor dem schwersten Winter seit langem, weil eben so viel kaputt ist. Wie schätzt du das ein? Lässt sich das alles reparieren oder wird es tatsächlich so schlimm wie noch nie zuvor?
Ich kann ein Beispiel nennen. Gestern nach den massiven Angriffen gab es keinen Strom in vielen Teilen der Stadt Kiew. Auch bei uns im Büro gab es keinen Strom. Wir haben einen Generator. Wenn dieser Generator aber nach Stunden Arbeit irgendwann nicht funktioniert, da haben wir ein Problem in unserer Berichterstattung. Das ist jetzt ein Luxusproblem, sage ich mal, weil wir finden immer noch Wege. Aber jetzt stell dir vor, du bist eine 80 Jahre alte Dame und wohnst im 20. Stock und dein Fahrstuhl funktioniert nicht und du warst einkaufen. Wie bringst du das nach oben? Wie kochst du dir dein Essen? Das alles sind Probleme, die auch Kiew schon mal erlebt hat in dem Blackout-Winter 2022-23. Aber damals war es so, dass die russische Strategie war, Umspannwerke anzugreifen. Die konnten relativ schnell repariert werden, sodass die Schäden nach einigen Tagen, nach einigen Wochen behoben werden konnten. Jetzt greift Russland seit März gezielt Kraftwerke an, Stromkraftwerke. Wir haben gestern den Angriff auch auf den Damm gesehen, also auf ein Wasserkraftwerk. Und das zu reparieren, wir haben uns selber auch einen Überblick gemacht, verschafft und haben zerstörte Kraftwerke gesehen. Da sagen Ingenieure, das dauert Monate, wenn nicht sogar Jahre. Das heißt, wir können zum jetzigen Zeitpunkt fest davon ausgehen, dass dieser anstehende Winter sehr, sehr heftig wird für die Menschen in der Ukraine und möglicherweise, wenn die Angriffe jetzt noch andauern, zu größeren Fluchtbewegungen auch führen wird.
Stichwort andauernde Angriffe. Natürlich versucht die Ukraine dem etwas entgegenzusetzen. Zelensky hat, zumindest lese ich das hier, angekündigt, wir bereiten einen Gegenschlag vor. Da wird unter anderem auch das Waffensystem F-16 erwähnt. Die Jets, von denen ja ein paar in der Ukraine sind, soweit wir wissen, ich weiß, sind die noch nicht wirklich scharf eingesetzt worden. Aber am Ende fordert Zelensky natürlich trotzdem das, was er schon lange fordert. Er will auch Russland empfindlicher treffen.
Das ist der zentrale Punkt, den wir in der Ukraine immer wieder hören, nicht nur von Politikerinnen und Politikern, sondern auch von ganz normalen Menschen, die sagen, wie kann es sein, dass Russland alle Ziele, zivile, nicht zivile, aber größtenteils sind es ja zivile, von Ost bis West, von Nord bis Süd in der gesamten Ukraine angreifen kann, ohne dafür irgendwelche Konsequenzen zu spüren? Und wie kann es sein, dass die Ukraine, die völkerrechtlich das Recht hat, militärische Ziele in Russland zu treffen, und zwar egal wo in Russland, das nicht darf, weil die westlichen Partner die Ukraine an dieser Stelle einschränken. Der Punkt ist, und da kommen wir wieder zu der Flugabwehr. Ja, die Flugabwehr ist da. Ja, auch Deutschland hat da eine große Rolle gespielt und das hilft der Ukraine, das rettet Menschenleben. Aber am Ende ist ja der Punkt, den die Ukraine macht, dass sie nicht die einzelnen Raketen, also die einzelnen Pfeile sozusagen treffen wollen, sondern den Schützen, den Bogen selber. Und der Bogen, das sind die russischen Flugplätze, das sind die Flugzeuge, die abheben, voll mit Marschflugkörpern und Raketen. Und da darf die Ukraine aber aufgrund dieser Beschränkung das nicht tun. Und deswegen wird politisch darauf gedrängt und drängen auch die Menschen in der Ukraine auf eine solche Entscheidung.
Unterdessen kriegen wir hier Meldungen, dass da möglicherweise ganz woanders dunkle Wolken auch noch aufziehen. Es gibt Berichte, nach denen in Belarus, also ja auch ein Nachbarland, eng verbunden mit Russland, Truppen zusammengezogen werden an der ukrainischen Grenze. Inwieweit macht das den Ukrainern Sorgen?
Das macht der Ukraine große Sorgen. Das Außenministerium hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der es klar macht, dass Belarus eine hohe Truppenkonzentration habe an der Grenze und dass diese Truppen etwas weiter zurückgezogen werden sollten, um da Schwierigkeiten zu vermeiden. Denn die Ukraine droht auch, wenn Belarus die Grenze überschreiten sollte, dann würde man auch militärische Ziele in Belarus angreifen. Und der Punkt ist bisher ja gewesen, dass Belarus Russland zwar in der Kriegsführung unterstützt hat, indem russische Soldaten von Belarus aus angreifen konnten, indem russische Flugzeuge über Belarus abgehoben sind, um die Ukraine zu beschießen. Aber Belarus ist nicht aktive Kriegspartei geworden, hat nicht eigene Soldaten in die Ukraine geschickt, um dort zu kämpfen. Und gleichzeitig ist Belarus politisch abhängig, ist Machthaber Lukaschenko abhängig von Russland. Und möglicherweise könnte Russland dieses Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Gunsten nutzen, um eine weitere Front zu eröffnen. Und genau davor warnt eben die politische Führung in Kiew, das nicht zu tun, sich nicht von Moskau instrumentalisieren zu lassen.
Könnte Kiew denn mit einer zusätzlichen Front umgehen? Ganz kurz noch der Blick auf die militärische Lage. In der Kursk-Region ist der Vorstoß ja nicht mehr so schnell. Im Donbass sieht es schlecht aus. Wie schätzt du die Gesamtsituation gerade ein?
Ich schätze eine solche Situation, eine weitere Front, als sehr bedrohlich für die Ukraine ein. Denn ja, es gelingt den ukrainischen Streitkräften in Kursk weiterhin Gebiete zu halten. Aber im Donbass sieht es sehr schlecht aus. Es ist eine heftige Situation von allem, was wir von den Soldaten dort hören, von allem, was wir auch sehen. Russland rückt dort weiter vor. Ortschaften werden evakuiert. Zehntausende Menschen sollen sich in Sicherheit bringen. Die Stadt Pokrovsk, die im Januar noch 40 Kilometer von der Front entfernt war, ist nur noch etwa 10 Kilometer entfernt. Und das ist extrem schwierig, weil es eben auch ein strategisch wichtiger Knotenpunkt ist, von dem aus Russland dann eben noch weiter in den Donbass vorstoßen kann. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass in einer solch schwierigen Lage dann noch eine weitere Front möglicherweise im Norden eröffnet wird, dann fehlt mir die Fantasie, wie sich die Ukraine effektiv dagegen verteidigen soll.
Unterdessen wird in Deutschland mehr und mehr, das wirst du mitbekommen, auch über Verhandlungen diskutiert. Immer mehr Leute fordern das laut. Wir haben Wahlkämpfe, wir haben Landtagswahlen, wo das ein zentrales Thema ist. Jetzt war gerade der indische Regierungschef Modi bei euch in der Ukraine, nachdem er im Juli ja noch mit Putin sich umarmt hat. Und jetzt hat er wohl auch danach mit US-Präsident Biden telefoniert. Und der hat Modi wiederum zu seiner, ich mach das mal in Tüttelchen, Friedensinitiative gratuliert und sie begrüßt. Wie beurteilst du, weil wir gleich auch noch mal über Indien sprechen, wie beurteilst du die Rolle von Modi und was hat sein Besuch bei euch gebracht?
Jeder Staat, der sich engagiert in diesem Krieg und der versucht, in irgendeiner Form zu vermitteln und in irgendeiner Form zu helfen, all das ist eine wichtige Bemühung. Der Punkt bei Indien ist, und auch bei Modis Besuch hatte ich die Gelegenheit, mich mit einigen Indien-Experten, aber auch Indien-Journalisten zu unterhalten, die mitgereist sind, die haben klar gesagt, Indien geht es um Indien. Indien hat eigene strategische Interessen. Indien ist militärisch abhängig von Russland. 2/3 der eigenen Rüstungskapazitäten kommen aus Russland, Panzer kommen aus Russland, die Wartung, da gibt es enge Verbindungen. Und deswegen könnte Indien, selbst wenn es wollte, nicht von heute auf morgen dieses Verhältnis abbrechen. Zum anderen kommt dazu, dass Indien ja in direkter Konfrontation zu China steht und Indien gefällt es gar nicht, dass Russland sich so abhängig macht von China. Was Modi also versucht, ist einerseits weiter das gute Verhältnis zu Russland zu wahren, zum anderen aber auch zur Ukraine ein Verhältnis aufzubauen. Da wurden ja jetzt auch Abkommen unterzeichnet über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Ukraine. Es war natürlich ein Statement, dass Modi und Zelensky an einer Gedenkstätte waren, die an die mehr als 500 getöteten Kinder, durch Russland getöteten Kinder in der Ukraine erinnert haben. Denn Modi hat Putin ja am 8. Juli in Moskau umarmt, als Putins Russland ein Kinderkrankenhaus in Kiew hat bombardieren lassen. Das alles ist Symbolik, vor allem in erster Linie. Interessant wird sein, ob Indien an dem nächsten Gipfel teilnehmen wird, bei dem es um den Frieden gehen soll und bei dem Zelensky sich ja auch wünscht, dass Russland daran teilnimmt, was Moskau bisher aber ausschließt.
Vielen Dank, Wassili Golot aus Kiew und damit nach Neu-Delhi in Indiens Hauptstadt. Da lebt und arbeitet meine Kollegin Charlotte Horn. Und mit ihr möchte ich jetzt mal über Indien reden, über die Rolle Indiens im weltweiten, sagen wir mal, Streit der Staaten und Systeme, aber eben auch ganz konkret über die Rolle Indiens im Ukraine-Krieg. Ich habe es gerade mit Wassili kurz angesprochen. Regierungschef Modi war in der vergangenen Woche in Kiew, nachdem er Anfang Juli in Moskau Präsident Putin umarmt hatte. Das fand man in Kiew überhaupt nicht gut. Nun hat er also den ukrainischen Präsidenten gedrückt und dann seine außen- und sicherheitspolitischen Grundsätze beschrieben, die ja eine Menge Fragen aufwerfen.
Wir haben uns aus voller Überzeugung vom Krieg ferngehalten. Das heißt nicht, dass wir gleichgültig waren. Wir waren vom ersten Tag an nicht neutral. Wir haben uns auf eine Seite gestellt und wir sind entschieden für den Frieden.
Das war Modi in der vergangenen Woche in Kiew. Ich spreche jetzt mal über den Mann, über sein Land und was dieses Land bewirken kann oder auch nicht, was es antreibt. Mit Charlotte. Charlotte, dieser Besuch, es gab höfliche Gesten. War er für dich aus deiner Sicht Grund zur Hoffnung oder vielleicht doch aus indischer Sicht nur so eine Art Damage Control, weil Modi ja vorher Putin umarmt hatte in Muli?
Genau, das ist die große Frage. Aber ich würde schon sagen, der Modi-Besuch stimmt einen doch hoffnungsvoller als vorher, weil ja eben er Modi Indien so als Vermittler wirklich inszeniert hat und gezeigt hat, ich kann eben nicht nur mit Putin sprechen, sondern auch 6 Wochen später mit Zelensky und ja tatsächlich in Kiew war. Und Modi selbst spricht ja immer wieder von dieser Formel von Dialog und Diplomatie, dass er daran glaubt und dass er damit eben versucht, sich einzubringen. Und er hat ja beide Seiten aufgefordert, quasi auch mit seinem Besuch, sich an einen Tisch zusammenzusetzen. Und er, Modi, sieht sich so ein bisschen, hat man das Gefühl, als Freund, der jetzt eben vielleicht die verfeindeten Parteien zusammenbringen will. Und ja, es sind genau diese Bilder, die Modi in die Welt senden will, dass er eben jetzt auch den Arm um Zelensky gelegt hat. Die hatten ja auch so einen Moment, da haben sie an verstorbene Kinder gedacht, an eben ukrainische Kinder, die ja durch russische Angriffe gestorben sind. Und das ist eben das Bemerkenswerte, dass er ja vor 6 Wochen eben im Juli noch Russlands Präsident Putin so umarmt hat. Und da zeigt eben Modi einfach, ich will hier als Vermittler auftreten, auch wenn er eben Indien den russischen Angriffskrieg noch nicht über in irgendeiner Form offiziell verurteilt hat und sich ja auch so gar nicht an westlichen Sanktionen beteiligt hat. Also das ist wirklich so ein schwieriger Drahtseilakt. Und man muss ja auch wissen, dass ja schon kurz nach seinem Besuch, nach Modis Besuch in Kiew, es ja auch wieder einen russischen Angriff gab, auch auf Kiew.
Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand so mit schnellen Reaktionen rechnet. Aber auch genau das, was du sagst, ist mir aufgefallen. Und dann habe ich am Wochenende gedacht, dass wir vielleicht mal über Indien generell reden sollten. Dieser Podcast beschäftigt sich ja mit Sicherheitspolitik auch im globalen Sinne. Wir haben schon über China geredet. Wir haben Afrika öfter beleuchtet. Indien bislang nicht so richtig mal im Blick gehabt. Darüber würde ich jetzt ganz gerne einen Moment mit dir sprechen. Das ist ja eine Atommacht, genau wie einer der größten Feinde Indiens, Pakistan. Bis vor wenigen Jahren hieß es ja immer, wenn es irgendwann mal wirklich brenzlig werden könnte, nuklear, dann in dieser Region. Die Frage ist einfach, und das ist ja auch wichtig für eine Verhandlungsposition eines Regierungschefs, wie viel militärische Macht hat der eigentlich im Rücken? Wie mächtig ist Indien?
Ja, Modi tritt ja einfach zurzeit sehr selbstbewusst auf. Also allein, wenn man diese Zahlen sich anschaut, Indien hat ja inzwischen China überholt, was die Bevölkerung angeht. Also Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt mit 1,4 Milliarden Menschen. Und das ist schon so eine gewisse Position, die Modi auch immer wieder betont. So, er führt eben dieses bevölkerungsreichste Land der Welt an. Dann Indien als die größte Demokratie der Welt, als Gegenpol zum autokratischen China. Und Indiens Militär ist tatsächlich die zweitgrößte Armee der Welt, auch nach der von China. Also ich habe nochmal die Zahlen nachgeschaut. Indien hat 1,4 Millionen aktive Soldatinnen und Soldaten. 2,5 Millionen dienen in paramilitärischen Gruppen. Indien hat eine Luftwaffe, ein Heer, eine Marine natürlich, dann sogar 2 Flugzeugträger. Und ich weiß noch, als Modi auch diesen Flugzeugträger so stolz eingeweiht hat, auch vor 2 Jahren. Und da hat er auch nochmal so diesen Anspruch untermauert, dass die Welt eben Indien ernst nimmt als Militärmacht. Und Indien besitzt auch 2 Atom-U-Boote mit Nuklearwaffen an Bord, etwa 160 Nuklearsprengköpfe, die eine Reichweite haben sollen von bis zu 8000 Kilometer. Und das ist natürlich immer auch so eine Abschreckung an die Nachbarn, an Pakistan und an China. Und man muss aber eben auch, wenn man über Indien und das Militär spricht, immer wieder darauf hinweisen, dass der größte Teil der militärischen Geräte in Indien und auch der Waffensysteme aus Russland stammt. Also es gibt einfach historisch bedingt eine Nähe zur damaligen Sowjetunion, dann eben jetzt auch zu Russland. Und viele dieser Geräte sind einfach ziemlich veraltet. Also ich habe selbst das gesehen. Es gab hier so eine große Militärparade in Neu-Delhi zum Tag der Republik. Der findet immer traditionell Ende Januar statt, am 26. Januar. Und da sah man schon so einige Panzer, wo man so dachte, oh, funktionieren die denn noch wirklich? Also so wie aus der Zeit der Sowjetunion. Und Indien merkt jetzt einfach, dass sie sich abhängig gemacht haben von diesen russischen Waffensystemen. Und sie brauchen ja auch Ersatzteile zum Beispiel. Und je länger der Krieg, der russische Angriffskrieg jetzt auch auf die Ukraine dauert, desto schwieriger wird es natürlich auch für Indien, Ersatzteile aus Russland zu bekommen. Und deswegen ist es hier jetzt schon so, dass Indien mehr jetzt eigene Geräte entwickeln will und eben vor allem setzt auf Kooperationen mit anderen Ländern.
Nun ist Indien ja bei mir auch so immer im Kopf geblieben als so Non-Alignment-State, also Bündnisfreiheit, quasi in der DNA dieses Staates. Jetzt sagst du, Die waren lange zumindest materiell von Russland abhängig, was Rüstung angeht, merken, dass es möglicherweise jetzt nicht mehr so ganz richtig ist. Sie sind bei den BRICS-Staaten dabei, sie sind in der Shanghai Cooperation Organization dabei, aber eben auf der anderen Seite auch mit den USA, Japan und Australien so ein bisschen verbündet. Es gibt eine Rivalität zu China. Was ist das für eine schwierige Balance, die da im Moment versucht wird?
Es ist tatsächlich eine schwierige Balance. Jahrelang während des Kalten Krieges war ja Indien einfach Teil dieser blockfreien Staaten und hat sich im Prinzip rausgehalten. Und jetzt merken sie einfach, dass diese Zeit des Non-Alignments quasi vorbei ist. Also jetzt haben sie im Prinzip die Devise ausgegeben des Multi-Alignments, also eigene Interessen zu vertreten, aber gerade in ihrer ganz eigenen geopolitischen Lage und die Nähe von verschiedenen Parteien zu suchen. Und Experten sprechen zum Beispiel davon, dass Indien jetzt eine strategische Autonomie anstrebt, weil sie eben auch permanent Sorge haben in der Nachbarschaft, dass sie zum Beispiel, wenn sie sich jetzt von Russland abwenden würden, dass es dann vielleicht so eine Art anti-indische Koalition gibt, eben zwischen Russland, China und Pakistan zum Beispiel. Weil ich merke auch immer wieder so im Gespräch, auch gerade mit Menschen in Deutschland, dass ja viele das nicht nachvollziehen können, dass es diese Nähe noch so gibt zwischen Indien und Russland. Aber das muss man eben immer wieder erklären durch diese historische Zeit, aber eben auch durch die Lage hier. Also ich weiß noch, ich war auch beim G20-Treffen, was ja hier stattgefunden hat im September im vergangenen Jahr. Da hat so ein hoher Regierungsvertreter auch so sehr an die westliche Presse gerichtet gesagt, ihr lebt nicht in dieser Nachbarschaft mit Pakistan, mit China. Und da muss man eben immer verstehen, warum diese historische Nähe besteht, weil Indien immer darauf hofft, dass Russland schon eingreift, wenn hier was in Konflikt sich entzündet. Und für Indien scheint das aber eben kein Widerspruch zu sein, mit Russland die Nähe zu haben. Wie du schon gesagt hast, Carsten, sind ja in diesem Shanghai-Forum vertreten, in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit mit Russland, mit China, aber eben auch Ländern von Zentralasien, wo sie eben auch natürlich versuchen, immer so ein Gegengewicht mit China zu haben. Weil sie eben auch wissen, dass China immer mehr an Einfluss gewinnt, auch hier in der Region, in Südasien, Stichwort Neue Seidenstraße zum Beispiel in Pakistan. Und dann aber eben auch in einer Gruppe zu sitzen mit den USA, Japan und Australien, ebenso als Gegenmacht zu China. Und on top auch noch dann die BRICS-Staaten, wo sie dann eben wieder mit Russland vertreten sind. Also es klingt total kompliziert und komplex, aber das ist eben genau das, was Indien gerade versucht, dieses Multi-Alignment eben mit allen die Gesprächsfäden am Laufen zu haben. Und das ist ja wirklich so ein Balanceakt. Und bisher scheint es Modi, scheint es Indien zu gelingen. Und wir haben das auch ganz klar hier während G20 gemerkt, dass Indien hier einfach ein neuer, selbstbewusster Partner ist, auch auf dieser neuen geopolitischen Bühne international.
Ich finde es ganz spannend, dass Indien zum einen, das wissen wir alle, billiges russisches Öl gerade kauft, also indirekt Putins Krieg finanziert und davon profitiert, auf der anderen Seite aber von Deutschland, ich sage jetzt mal, nicht hofiert wird, aber sich doch großen Deutschen zum Beispiel Interesses erfreut. Es hat sogar gerade eine gemeinsame Militärübung der Luftwaffen beider Länder gegeben bei Pacific Skies. Was für einen Reim machst du dir daraus? Ist das so, man macht ein Auge zu, wenn es einem nicht ganz passt, weil die Vorteile für beide Seiten größer sind?
Genau, ja, das kann man schon sagen. Also es gab hier diese Luftwaffenübung im Süden von Indien in Sulur und da hat zum Beispiel auch der Inspekteur der deutschen Luftwaffe gesagt, man muss Indien verstehen und das heißt vor allem aus der indischen Perspektive. Und zum Beispiel der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Markus Faber, hat nochmal betont, wir Demokratien müssen doch zusammenhalten, gerade wenn wir durch Diktaturen herausgefordert werden. Also ich hatte so den Eindruck, man sucht das Gemeinsame, diese Schnittmenge, also dass Indien herausgefordert wird durch China und Deutschland, Europa durch Russland und dass man doch eben da zusammenarbeiten muss. Und wenn man von oben drauf schaut, hat Deutschland ja jetzt klar gemacht, wie wichtig auch diese Region für Deutschland ist, also diese Indo-Pazifik-Region, da geht es vor allem um sichere Handelsrouten. Und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund, warum Deutschland sich hier so einbringt. Und zum Beispiel gibt es ja eben auch gerade einen U-Boot-Deal, der gerade noch verhandelt wird. Da geht es um 6 U-Boote von ThyssenKrupp Marine Systems. Da war ja auch der Verteidigungsminister Pistorius, war extra dafür auch in Mumbai im vergangenen Jahr. Und natürlich will Deutschland da vorne mit dabei sein, weil zum Beispiel der Konkurrent ist Frankreich. Die Franzosen verhandeln gerade mit Indien über rund 30 Rafale-Kampfflugzeuge. Auch die USA sind im Gespräch mit Indien über Rüstungskooperation. Also da geht schon recht viel. Und natürlich aus der deutschen Sicht ist Indien einfach ein riesiger Absatzmarkt. Man will dabei sein. Dann natürlich das Thema Fachkräfte, die wir in Deutschland zunehmend brauchen. Also gerade ist da ja ganz viel Bewegung. Es gibt ein Mobilitätsabkommen. Und Deutschland versucht eben auch, Indien aus dieser Abhängigkeit von Russland so ein bisschen rauszulancieren oder es schmackhaft zu machen und den Indern zu sagen, hier, ihr müsst nicht abhängig sein, was Militärausrüstung angeht oder Energieversorgung. Und natürlich für Indien, die wissen, sie brauchen den Kontakt zum Beispiel zu einem Land wie Deutschland, wenn es gerade um Know-how geht, technisches Know-how, gerade in Konkurrenz mit China. Indien etabliert sich hier immer mehr so als der alternative Produktionsstandort, auch für internationale Firmen, zum Beispiel auch für Apple. Viele iPhones werden jetzt inzwischen auch in Indien produziert, weil eben diese internationalen Firmen auch gemerkt haben, gerade während der Covid-Pandemie, auf China ist nicht mehr so Verlass. Also und hier in Indien ist so die Maßgabe Make in India, dass natürlich auch hier in Indien Arbeitsplätze geschaffen werden. Und du hast es auch erwähnt, Indien ist ja ein großer Abnehmer, inzwischen der größte Exporteur von russischem Rohöl, was sie recht billig jetzt bekommen. Und das ist eben immer so ein bisschen scheinheilig. Also ist die indische Empfindung, wenn dann eben in Europa gesagt wird, hier, wie kann denn Indien noch Öl aus Russland beziehen? Weil man muss einfach wissen, dass Indien das Öl bezieht aus Russland, dann hier verarbeitet zu Diesel oder Kerosin und das dann eben in veränderter Form dann doch nach Europa liefert und das dann auch im Hafen von Rotterdam landet.
Es ist halt alles grau und nicht schwarz und weiß, Charlotte. Nun sagt Modi, wir haben immer auf der Seite des Friedens gestanden und sagt, wir haben ja Position bezogen. Ich habe mir gedacht, das klingt natürlich gut, das lässt sich auch leicht sagen, das sagen andere auch. Nun hat Modi aber nach seinem Besuch in Kiew, das haben wir an diesem Dienstag gerade erfahren, offenbar mit US-Präsident Biden telefoniert. Biden hat Modis Initiative gelobt, wenn er denn schon auf der Seite des Friedens steht. Was könnte Modi denn machen? Ich nenne mal so als Beispiel, vielleicht gibt es ja auch schon Dinge, von denen wir nichts wissen. Stille Diplomatie. Wir haben in einer der vergangenen Folgen mit einem Fachmann darüber geredet, der eben sagte, auf einer Ebene weit unter Staatschefs wird weiter miteinander gesprochen.
Das ist ja immer die Frage, wir kriegen ja auch nicht alles mit und ich bin mir sicher, es finden gerade Gespräche statt, die eben im Geheimen stattfinden und aus gutem Grund. Und was aber ja immer interessant ist, Modi hat auf der Plattform X verkündet, dass er mit Biden telefoniert hat, also mit dem US-Präsident nach seinem Besuch in Kiew und jetzt heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, dann erst auch mit Putin. Also das ist ja auch ganz interessant, dass er eben erst mit Biden gesprochen hat, dann mit Putin und eben immer wieder bekräftigt hat, er will vermitteln zwischen den Ländern und Modi hat sich einfach inszeniert in Kiew und ich glaube, das gelingt ihm sehr gut. Er hat gesagt, er stamme ja aus dem Land von Mahatma Gandhi, er hat sich auch gezeigt, er ist extra zu der Statue gegangen von Mahatma Gandhi in Kiew und das ist einfach die Frage, ob es ihm gelingen wird. Wir waren hier zum Beispiel überrascht, auch bei G20, da hatte eigentlich kaum jemand damit gerechnet, dass es eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt, aber da ist es Modi eben auch gelungen, die Länder zusammenzubringen unter einer Erklärung, die sich dann eben nicht darauf eingelassen hat, den russischen Angriffskrieg explizit zu verurteilen, sondern lediglich, da hieß es dann, den Einsatz von Gewalt verurteilen wir. Und da hat Modi eben schon gezeigt, dass er eben mit allen noch spricht und zumindest bei G20 hat er das erreicht. Aber das ist jetzt eben die große Frage. Natürlich wäre es ein wahnsinniger Coup, ein diplomatischer Coup, wenn es ihm gelänge, hier wirklich Zelensky und Putin zum Beispiel nach Neu-Delhi einzuladen, an einen Tisch zu setzen und wirklich zu verhandeln und dann vielleicht ja wirklich mit Hilfe von stiller Diplomatie das jetzt gerade schon vorzubereiten. Aber es ist total schwierig, das vorauszusagen. Indien hat zum Beispiel schon mitgeteilt, das Außenministerium, dass es auch wieder Delegationen nach Vladivostok jetzt schicken wird, Anfang September. Da findet das Eastern Economic Forum statt. Und daran sieht man eben, es ist nicht so, dass jetzt Indien sich auch zurückzieht, was Russland angeht. Also sie versuchen einfach weiter diesen Drahtseilakt, ich finde, das ist immer noch das beste Wort, mit Russland weiter im Gespräch bleiben. Aber jetzt mit der Ukraine hat es ja auch diverse Abkommen gegeben, Erklärungen. Zumindest hat sich, glaube ich, Modi jetzt durch diesen Besuch in Kiew wirklich so etabliert als jemand, ich spreche noch mit allen Parteien. So viele gibt es ja nicht mehr wie Modi, ne? Deswegen hat er das schon sehr gekonnt auf sich so zugemünzt.
Vielen Dank für diese umfangreichen Informationen, Charlotte Horn in Neu-Delhi. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Heute dazu eben auch mit Wassili Gollot aus Kiew und mit Carsten Schmiester aus Hamburg. Wir melden uns am Freitag wieder, dann mit Anna Engelke am Steuer und einem ganz besonderen Gast im Berliner Hauptstadtstudio. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und zum Schluss noch ein Tipp für einen neuen Nachrichtenpodcast der Tagesschau, den ihr unter anderem in der ARD-Audiothek jeden Morgen findet, von Montag bis Freitag.
Hallo, wir sind Nina Häuser und Lars Sänger von 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Warum dauern Asylverfahren länger als von der Politik versprochen? Kann man noch nach Spanien reisen, wenn dort die Menschen gegen Massentourismus demonstrieren? Warum ist es wichtig für Deutschland, wer in Frankreich an der Macht ist? Wir sprechen drüber.
Ja, und wir fragen uns, was haben die täglichen Nachrichten mit euch und uns zu tun? Jeden Morgen sprechen zwei von uns Hosts aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland miteinander über die Nachrichten, die gerade eine Rolle spielen.
Janina schaut beispielsweise von Köln aus auf die Infos für den Tag, ich von Erfurt aus. Unterschiedliche Blickwinkel, die wollen wir rüberbringen. Außerdem kommen bei uns die Menschen zu Wort, die von den Nachrichten dann auch wirklich betroffen sind.
Hört doch mal rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr hier in der Episodenbeschreibung.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.